Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, einige werden es wissen, andere vielleicht erstaunt sein, diese erwartungsfrohe Zeit des Advents, die heute beginnt, mit dieser besonderen Stimmung, wir zünden die Kerze an, wir sind in weihnachtlicher Vorfreude, ist ja in der Kirchentradition eigentlich eine Zeit der Buße und des Fastens. Diese Zeit beginnt am 12.11., 40 Fastentage vor dem 25.12., weshalb die Narren es am 11.11. ja auch nochmal richtig knallen lassen. Die Idee war, dass die Gemeinde auf das Fest der Geburt des Herrn durch eine Buß- und Fastenzeit vorbereitet werden sollte. Und aus dieser Tradition heraus schlägt die EKD für den heutigen ersten Advent uns einen klassischen Bußtext vor, der aus der Offenbarung, dem dritten Kapitel der Offenbarung ist, die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ist so ein Text nicht doch ein bisschen gewagt für den ersten Advent? Alles ist adventlich dekoriert. Voller Vorfreude knabbern wir Weihnachtsgebäck. Und dann dieser Bußtext mit dem Potenzial, diese hergestellte Atmosphäre im Ansatz schon zu crashen. Soll denn wirklich heute am ersten Advent statt Vorfreude Buße herrschen? Was ist überhaupt Buße? Wahrscheinlich kennen die meisten von uns Buße ganz gut vom Bußgeld Bescheid. Ich bin viel auf der Autobahn unterwegs, ich gebe mir wirklich viel Mühe, aber es erwischt mich immer wieder. Da habe ich was getan, was nicht in Ordnung war und dafür bekomme ich eine Bußleistung aufgebrummt, die dem Vergehen entspricht, meist eine Geldzahlung. Es macht den Schaden nicht gut, aber glücklicherweise beim zu schnell fahren besteht meistens gar kein Schaden. Aber die Bußleistung bestätigt die Gültigkeit der Ordnung. Und sie schmerzt und sie wird mein zukünftiges Verhalten zugunsten der Ordnung beeinflussen. Und vielleicht merken wir schon, na, so ein Begriff von Buße ist im Verhältnis Mensch-Gott vielleicht gar nicht gemeint. Und wenn es in unserem Text heißt, tue Buße, dann heißt das eben nicht, dass die Gemeinde eine Bußleistung in bestimmter Höhe erbringen soll, sondern wir haben hier tatsächlich ein bisschen die Übersetzung gegen uns. Sie benutzt das deutsche Wort Buße, das in unserem Sprachgebrauch eine völlig andere Bedeutung bekommen hat als die hier gemeinte. Dieses biblische Wort, was da steht, Metanoia oder der Imperativ Metanoeson, bedeutet denke anders. Weise dein altes Denken zurück, ja, bereue dein altes Denken. Wir merken, diese Aufforderung zielt nicht auf die Bußleistung, sondern auf eine innere Neuausrichtung. Und wenn wir jetzt nach diesen kleinen Gedanken, das war jetzt eine kleine Schleife, zurückkehren zu der Frage, warum es sinnvoll sein könnte, wenn schon keine 40-tägige Bußzeit mehr, dann am ersten Advent so einen Text zu behandeln, der darauf fokussiert ist, uns innerlich neu auszurichten, dann steckt vermutlich dahinter, dass nun einmal mit dem ersten Advent heute das neue Jahr beginnt. Wir Christen feiern nicht am 1.1. das neue Jahr, wir feiern tatsächlich am ersten Advent das neue Jahr mit Gott, das neue Kirchenjahr. Gestern war Silvester, heute ist Neujahr. Wir stehen wieder einmal an einem Anfang. Und so liegt es durchaus nahe, dass wir uns am Anfang dieses Jahres einen Text ansehen, der uns zu einer Neuausrichtung auffordert. Unser Text ist das 7. dieser sogenannten Sendschreiben aus der Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, das einzige prophetische Buch im Neuen Testament. Und weil es prophetisch ist, erscheint uns manches vielleicht etwas seltsam. Wir merken das schon am Anfang, wenn da diese Vision des verherrlichten Christus ist, die den Propheten auffordert, jeweils einen kurzen Brief an eine Gemeinde zu schreiben. Und seltsamerweise geht der Brief nicht an die Presbyter oder den Pfarrer, sondern an den Engel der Gemeinde. Welche tiefere Symbolik dahinter stecken mag, ist jetzt gar nicht das Thema. Wichtig für uns heute ist, das mag symbolisch sein, aber diese Gemeinden, das waren sehr reale Gemeinden, die beurteilt, ermutigt und oder ermahnt werden. Die Stadt Laodicea, um die es bei diesem letzten Sendschreiben geht, die lag an zwei großen antiken Straßen einer West-Ost-Verbindung von Izmir, damals Smyrna, bis an den Euphrat und einer Nord-Süd-Verbindung, die vom Bosporus runterführte, bis an die Südküste. Es war ein Knotenpunkt. Und Städte an solchen wichtigen Knotenpunkten, die werden gerne schon mal reich. Laodicea war sogar so reich, das wissen wir aus der antiken Geschichte, dass als es 61 nach Christus durch ein schweres Erdbeben zerstört wurde und damals schon die Zentralregierung in Rom sich sagte, denen müssen wir helfen, wie bei uns im Ahrtal, dass Laodicea sagte, wir sind reich genug, wir müssen auf niemanden warten, wir brauchen niemandes Hilfe und sich ganz allein wieder aufgebaut haben. Die Laodicea waren sich selbst genug, sogar im Katastrophenfall. Wie konnte man so wohlhabend werden? Erstens, ich sagte es schon, man war an zwei großen Handelsstraßen ein wichtiger Handelsort. Aber zweitens und noch viel bedeutsamer war, Laodicea war ein zentraler Finanzplatz, eine Art London City. In Laodicea wechselte man Geld in Gold und Gold in Geld und man bekam auch alle anderen Währungen auf dem Weg weiter in den Osten. Das ist alles berichtet aus antiken Quellen. Und als wäre das nicht genug, Handelsplatz, Finanzplatz, drittens, war Laodicea auch noch bekannt für seine Textilindustrie, die besonders schwarze Wollgewänder für den gehobenen Markt produzierte. Und zu guter Letzt war Laodicea ein, wir würden heute sagen, Kurort. Es war ein Heilungszentrum. Menschen kamen dorthin und ließen dort ihr Geld, um geheilt zu werden. Und dadurch hatte Laodicea natürlich eine Sogwirkung. Menschen aus anderen Teilen der Welt suchten hier ihr Glück. Und selbst diese Migranten, die nach Laodicea kamen, wurden teilweise sehr wohlhabend. Wir wissen zum Beispiel, dass es in Laodicea eine sehr große und sehr reiche jüdische Gemeinde gab, die jedes Jahr eine beachtliche Menge Gold an den Tempel nach Jerusalem führte, als Tempelsteuer. berichtet uns Cicero, weil ein römischer Konsul das so attraktiv fand, dass er sich diese Tempelsteuer unter die Nägel riss. Ich erwähne all diese Punkte nicht irgendwie, um jetzt hier die Antike zu beschreiben, sondern weil wir alle diese Punkte in unserem Sendschreiben wiederfinden. Das himmlische Schreiben geht an das reale Laodicea. Die Menschen in Laodicea sind wohlhabend. Es gibt keine äußere Verfolgung, keinen Krieg, keine Flucht, keine Massenarmut, vielmehr Sicherheit. Und wenn doch mal was passiert, wie dieses Erdbeben, dann hatte man das Potenzial, sich selbst zu helfen. Heute sprechen wir von Rettungsschirmen und vom Doppelwumms. Wir merken die Ähnlichkeiten. Und daher lohnt es sich, genau hinzuhören, wie aus einer spirituellen Perspektive des Himmels, aus Gottes Augen, der Zustand bewertet wird, in den Christen unter den Umständen des Wohlstands und der Sicherheit geraten können. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend jämmerlich bist, blind und bloß. Die Christen in Laodicea sind lau geworden, weder kalt noch warm. Eigentlich steht da nicht warm, da steht heiß. Weder kalt noch heiß, sogar kochend heiß. Und der Text nennt dafür einen Grund. Selbstsicherheit bis zur kompletten Selbstüberschätzung. Sie halten sich für Menschen, die eigentlich nichts von Gott brauchen. Die alles haben. Aber in Gottes Augen sind sie jämmerlich, erbärmlich und arm. Was für eine Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung, zwischen dem, wie ich über mich denke und wie Gott über mich denkt unter Umständen. Wie kann so eine Diskrepanz entstehen? Sie entsteht, wenn wir still und leise eine innere Unabhängigkeitserklärung von Gott unterzeichnen. Wenn wir selbst genug haben und uns dadurch selbst genug werden. Das mag auch der Grund sein, warum das Christentum in der Verfolgung oder auch nur in Bedrohung durch Armut und schwierige Lebensumstände oft viel lebendiger ist, viel vitaler als das Christentum im freiheitlich-demokratischen Sozialstaat. Wer Jesus in seinem alltäglichen Leben nicht mehr braucht, der braucht ihn oft auch nicht mehr für sein geistliches Leben. Oder anders gesagt, das geistliche Leben wird dann mehr und mehr aus dem Alltag verdrängt. Es rückt an den Rand, in spezielle Stunden, findet bei besonderen, dafür vorgesehenen Anlässen statt. Und oft hat man es noch delegiert an einen Experten, den man hinzuzieht, der das Ganze moderiert oder komplett durchführt. Und so wird der Abstand immer größer. Und wir wissen alle, je weiter sich ein Gegenstand von der Wärmequelle entfernt, desto eher bleibt nur noch eine Restwärme. Und so wenig wie ein bisschen schwanger geht, geht ein bisschen Christ. Jesus will Nachfolger, das heißt Menschen, die sich bewusst seiner Führung anvertrauen, auf ihn sehen, ihm gehorchen. Er will definitiv keine Bewunderer und auch keine Interessierten, die in sicherer Distanz bleiben, die sozusagen in Ruf und Sichtweite bleiben, denn man weiß ja nie, ob man ihn noch mal braucht, aber für die eigenen Wege, den Alltag, für das Leben spielt er keine Rolle. Der Abstand ist zu groß. Dann sinkt der Wärmegrad. Und so lebten die Laodicea ihre Beziehung zu Jesus. Bloß nicht übertreiben mit dem Glauben. Immer gut in der Stadtgesellschaft integriert bleiben, sie bietet Wohlstand und Sicherheit. Und man fährt gut, sich anzupassen. Wer mit den anderen auf diesem Markt der Möglichkeiten einkauft, der hat sie eben auch, diese vielen Möglichkeiten. Aber der prophetische Text sagt, völlige Fehleinschätzung. Ihr seht nicht, wie jämmerlich, lachhaft, bemitleidenswert und schwach ihr genau durch diese Einstellung geworden seid. Und dann folgen drei bildhafte Aufforderungen. Die erste greift den Gedanken des Kaufens auf. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, spricht der Herr, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider kaufst, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht mehr offenbar werde, und Augensalbe kaufst, deine Augen zu salben, damit sie sehen mögen. Christus sagt, ihr kauft bei den falschen Händlern und ihr kauft die falschen Produkte. Und hier finden wir tatsächlich wieder die Situation von Laodicea. Die drei Dinge machten Laodicea vermeintlich reich und unabhängig. Das Gold, das man dort tauschte, wechselte, die schwarze Edelwolle, die man produzierte, und das Heilzentrum, zu dem die Menschen kamen, auch die, die Augenprobleme hatten. Wir müssen verstehen, es geht hier nicht um Fantasie, es geht hier um wirkliche Dinge, die unser Leben, unseren Wohlstand und damit unsere Selbsteinschätzung, unsere Überheblichkeit und letztlich unsere Gottlosigkeit verursachen. Die Zeit lässt es nicht zu, um genauer zu sehen, was das wohl heute bei uns wäre. Aber überlegen wir, was kaufen wir eigentlich wem ab? Im übertragenen Sinne. Wichtig ist hier, dass jedes dieser drei Dinge von Christus als Quelle der Selbsttäuschung enttarnt wird. Und deshalb bietet er für jedes der drei Dinge ein geistliches Gegenmittel. Statt auf normales Gold zu setzen, deckt euch mit Gold ein, das im geistlichen Feuer geläutert wurde. Gold, das man nur bei Jesus tauschen kann. Zweitens, statt edler, schwarzer Wollgewänder, zieht das im Blut des Herrn gewaschene Kleid an, das wundersamerweise nicht rot ist, sondern weiß. Und anstatt Hilfe bei den Heilungsorten zu suchen, wendet eine von Gott gemachte Augensalbe an, die Blinde sehend macht, die eure geistliche Blindheit wieder heilen kann. Und an diese Aufforderung zur richtigen Kaufentscheidung schließt sich sofort eine zweite an: Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Es ist das Bild des Vaters oder des guten Lehrers, der das Kind liebt und deswegen nicht unbeteiligt, deswegen nicht gleichgültig bleibt, sondern zurechtweist und erzieht, der will, dass das Kind Orientierung bekommt, seine Bahn findet und gegebenenfalls auch umdenkt, seine bisherige Betrachtungsweise als falsch erkennt und durch eine neue ersetzt. Und es folgt die dritte bildhafte Aufforderung: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Dieses Bild müssen wir einen kleinen Moment auf uns wirken lassen, weil es eigentlich atemberaubend ist. Viele kennen den Vers und haben sich daran gewöhnt. Aber vor dieser Tür steht der erhöhte Christus. Nicht mehr das wehrlose Lamm, das geschlachtet wird. Auch nicht der einfache Zimmermann, der mit uns als wahrer Mensch unterwegs war. Auch nicht das kleine, schutzlose Kind, dessen Geburt wir zu Weihnachten feiern. Sondern hier steht der verherrlichte Christus. Der, von dem zwei Kapitel vorher in der Offenbarung berichtet wird, dass seine Erscheinung so überwältigend war, dass der Prophet wie tot umfällt, als er ihn sieht. Dass dieser erhöhte Christus ihm erst die rechte Hand auflegen muss und die Worte zusprechen muss: Fürchte dich nicht, dass er überhaupt wieder zu sich kommt. Hier steht der vor der Tür, der von sich sagt, dass er der Erste und der Letzte ist, der tot war und der ewig ist und der die Schlüssel des Totenreichs in den Händen hält. Diese Machtgestalt steht vor der Tür der jämmerlichen Christen von Laodicea. Er steht vor der Tür von dir und mir. Und er sieht diese Tür als ins Schloss gefallen, und zwar von innen. Nicht er, nicht die Machtgestalt verweigert den Zugang zu seiner Herrlichkeit, weil diese Leute es nicht wert sind, dort dabei zu sein, sondern diese jämmerlichen Leute haben ihn ausgesperrt. Und so steht diese Machtgestalt vor der verschlossenen Tür und er zerstört nicht das Haus. Er tritt nicht einmal die Tür ein. Er klopft an wie ein Hausierer. Und er hofft, dass seine Christen Vernunft annehmen und ihn wieder einlassen. Dass sie die Gemeinschaft mit ihm gegen ein Leben in selbstgewählter Abschottung und Unabhängigkeit tauschen. Dass sie die Gemeinschaft mit ihm gegen ein Leben aus der Stellung des distanzierten Beobachters einwechseln. Er hofft, sie machen die Tür von innen auf. Aber, und so endet unser Text, dafür muss scheinbar etwas überwältigt werden. Wer überwindet, oder wörtlich steht da, wer siegt, wer überwältigt, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden, gesiegt, überwältigt habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Etwas ist zu besiegen, um diese Tür zu öffnen. Es geht nicht ohne Willen. Es wird sogar eine gewagte Parallele zu dem Sieg Jesu gezogen. Aber es geht hier nur um den unbedingten Willen. Wir müssen die Tür öffnen wollen. Die Verheißung, mit Christus auf seinem Thron Platz zu nehmen, der Verheißung, mit ihm auf dem Thron Platz zu nehmen, geht eine Willensentscheidung voraus. Auf diesem Thron wird niemand sitzen müssen, sondern nur die werden sich dort einfinden, die es auch unbedingt wollen. Und das sind die, die sich den richtigen Händlern zuwenden und bei ihm die richtigen Dinge kaufen. Das sind die, die bereit sind, sich belehren zu lassen und ihre bisherige Denkweise aufzugeben und sich neu ausrichten zu lassen. Das sind die, die das Klopfen hören und die Tür wieder öffnen, die sie aus Dummheit und Selbstüberschätzung zugestoßen haben. Durch diese Worte hören wir am Anfang des neuen Kirchenjahres Gottes Klopfen bei uns. Fassen wir uns doch den Willen, die Tür neu zu öffnen. Machen wir wieder oder vielleicht zum ersten Mal Gebrauch davon, dass er sich nicht zu schade ist, Gemeinschaft mit uns zu haben. Nicht zuletzt gleich im Abendmahl. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen.